Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu meiner heutigen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mit einem Thema Ethereum. Ethereum, der zweitwichtigsten Kryptowährung. Ich habe mal meine Podcasts der letzten Wochen und Monate mal durchgeschaut. Natürlich ist es bei mir auch so, dass ich natürlich einen ganz, ganz starken Fokus in meinen Podcasts werfe, lege auf die Weltkryptoleitwährung, auf das digitale Gold, den Bitcoin. Und deswegen möchte ich mich heute auch aus aktuellem Anlass, nämlich aufgrund einer Studie einer Bank, einer hochinteressanten Studie, einer sehr ambitionierten Studie, einer sehr optimistischen Studie, heute mal Ethereum widmen. Und wenn ich in Gesprächen immer mit Bitcoinern auch feststelle, dass die ja das Bitcoin White Paper teilweise gelesen haben wie ein Christ die Bibel. Ich finde das jetzt auch positiv, also dass man sich mit der Bitcoin-Historie gut auskennt. Also wann ist das White Paper ins Internet gestellt worden? Wann wurde der erste Genesis-Block gemeint? Wer steht hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto? Beziehungsweise wer dahinter steht, weiß man ja nicht. Aber dass eben Satoshi Nakamoto der Schöpfer des Bitcoin war. Dann die erste Bitcoin-Transaktion an Hal Finney. Dann in späterer Folge die legendären zwei Pizzen, die eben mit dem Bitcoin bezahlt wurden für 10.000 Bitcoin. Und je jünger die Geschichte wird, desto gebildeter wird man ja auch. Also beim Bitcoin ist das ganz, ganz fest verankert. Und deswegen möchte ich heute auch mal ein paar Schlüsselmomente, historische Schlüsselmomente zur Historie von Ethereum rüberbringen, weil da stelle ich eben fest, okay, viele wissen schon, einer der Gründer von Ethereum ist Vitalik Buterin, aber dann hört es auch häufig schon auf. Also deswegen befassen Sie sich durchaus auch mal mit der Historie von Ethereum, weil das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Ich habe mir heute bei meinem Podcast natürlich auch überlegt, mache ich einen Podcast zu der aktuellen Situation, zu der dramatischen Situation in Israel. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden, weil die makroökonomischen und auch die geopolitischen Auswirkungen auf Kryptowährungen wie der Bitcoin, die lassen sich derzeit eben seriös nicht abschätzen. Und deswegen, ich bin Analytiker, ich bin ja kein Politiker, deswegen muss hier einfach mal weiter abgewertet werden. Es kann hier vieles passieren, es kann zu einem totalen Marktkollaps führen, der auch zu einem Ausverkauf bei Kryptowährungen führt. Es kann aber auch zu einer Eskalation führen, mit einem Impact auf unser bestehendes Geldsystem und zu einer Flucht in Kryptowährungen wie den Bitcoin und Co. Deswegen gilt es hier mal Ruhe zu bewahren. Wir haben es ja sehr schön, dass wir das eben aus der Entfernung alles beobachten können und analysieren können. Vielen, vielen Menschen und ich als Familienvater mit zwei kleinen Kindern finde es natürlich auch todtraurig, haben das eben nicht, sondern die leiden unter der Situation. Aus analytischer Sicht deswegen nur eine Anmerkung von meiner Seite aus. Ich habe ja auch aktuell ein zweites Magazin auch, das heißt Kapitalschutz vertraulich. Da habe ich auch gerade ein aktuelles Editorial geschrieben. Das heißt, die Welt aus den Fugen. Da beziehe ich mich natürlich auf Peter Scholl-Latour, einen Top-Journalisten, der 60 Jahre in dieser Welt unterwegs war und schon vor 10 Jahren in seinem Buch Die Welt aus den Fugen viele Dinge eben richtig beschrieben hat. Leider ist er 2014 dann gestorben. Aber dieses Buch, Die Welt aus den Fugen, hat mich sehr beeindruckt. Und im Prinzip haben mich zwei Bücher beeindruckt, einmal natürlich 1984 von George Orwell, der auch viele Dinge eben vorausgesehen hat. Wenn man das liest in heutigen Zeit, dann muss man echt manchmal erschrecken. Und natürlich dieses Buch Die Welt aus den Fugen, das habe ich das erste Mal 2013 gelesen. Wie gesagt, 2014 ist Peter Scholl-Latour dann gestorben. Also aus analytischer Sicht, was mich jetzt am meisten bei dieser Entwicklung in Israel überrascht, ist der Fakt, dass eben die Geheimdienste scheinbar so versagt haben. Bei Geheimdiensten sitzen ja auch Analytiker. Das heißt, die analysieren Nachrichtendienste, was passiert. Und nichts anderes mache ich ja teilweise auch eben mit Kryptowährungen. Man versucht auch zu analysieren, was passiert gerade bei Binance, was ist damals bei FTX passiert. Und man liegt eben auch mal falsch, weil Informationsineffizienten eben vorherrschen. Und welcher Analytiker hat jetzt gesehen, dass FTX damals beispielsweise von einem Tag auf den anderen kollabiert ist. Mich hat es deswegen nicht betroffen, weil ich natürlich nur regulierte Kryptobörsen empfehle und FTX auch nie empfohlen habe. Aber dennoch, das sind natürlich auch einschneidende Ereignisse. Und bei Israel ist es eben so, Israel ist ja ein Staat, der schon seit seiner Gründung immer von Terror bedroht ist und von externen Angriffen bedroht ist. Es ist einer der bestgeschützten Staaten dieser Welt. Und Israel unterhält drei Geheimdienste. Also einmal einen Inlandsgeheimdienst, der heißt Shin Bet oder Shabak. Dann haben sie einen Militärgeheimdienst, der heißt Aman. Und dann haben sie den legendären Mossad, also den Auslandsgeheimdienst, der beispielsweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg Nazis gejagt hat. Adolf Eichmann beispielsweise in Argentinien entführt nach Israel und dort vor Gericht gestellt hat. Also die haben drei Geheimdienste, arbeiten ganz, ganz eng auch mit anderen Auslandsgeheimdiensten zusammen, allen voran dem CIA der USA. Und das, was jetzt gekommen ist, das war jetzt ja keine kleine Aktion, wo fünf Leute mit einer Kalaschnikow irgendwo reingegangen sind, sondern das war eine riesige Aktion, von langer Hand geplant sein hat müssen, über Monate, wenn nicht Jahre, und niemand ist es aufgefallen. Wahrscheinlich ist es aber schon so, das hat der US-Verteidigungsminister Blinken eben aktuell gesagt, doch man hatte Informationen, man hatte die auch Israel weitergegeben, aber die Analytiker haben das falsch eingeschätzt offensichtlich. Ja, und da sieht man auch, wie weitreichend die Auswirkungen der Analytik auch sind. Also wenn ich jetzt irgendwas falsch einschätze und sage, der Bitcoin-Kurs geht dahin oder dahin, was ich ja nicht mache, weil ich es nicht weiß, aber wenn man falsche Analysen trifft oder falsche Annahmen trifft, durchaus auch unter falschen Voraussetzungen, Informationen, mein Gott, dann fällt halt im schlimmsten Fall ein Kurs oder entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Wenn ein Analytiker bei den Geheimdiensten Informationen falsch auswertet, dann sterben Menschen. Und das ist mir auch mal wieder bewusst geworden in der aktuellen Phase, was ich doch für einen tollen Beruf eigentlich habe. Und wenn ich dann manchmal irgendwie denke, mein Gott, was ist, habe ich heute wieder für einen schlechten Tag, oder da greift mich mal wieder irgendein Anwalt an oder sowas. Das sind ja wirklich alles Banalitäten oder Peanuts in Relation zu dessen, was andere Menschen hier erleiden müssen. Aber es zeigt auch, wie wichtig Analytik ist in unserem Weltgeschehen. Und das gilt natürlich auch ja, im Bereich der Kryptowährungen. Und das mache ich ja Woche für Woche oder eigentlich auch Tag für Tag. Und deswegen heute mal meinen Fokus auf die Kryptowährung, den analytischen Fokus auf die Kryptowährung Ethereum, aber mit Basis auf eine Studie, auf eine Analyse der Standard Chartered Bank, SCB. Das möchte ich auch ganz klar betonen. Also diese Analyse oder das, was ich Ihnen jetzt dann im Weiteren vortrage, das basiert auf einer Analyse der Standard Chartered Bank von Analysten. Das stammt nicht von mir, die Kursprognose. Was von mir stammt, ist die Aussage, ich finde Ethereum als hochinteressante Kryptowährung und nach dem Bitcoin als digitales Gold, als Krypto-Weltleitwährung ist meine Einschätzung, dass Ethereum das Potenzial hat, eben sich zu einer Krypto-Apple, zu einer Art Weltcomputer in Zukunft zu entwickeln. Und das ist eben eine große Chance und auch eine weitere Diversifikationsmöglichkeit im Bereich der Kryptowährungen. Also Ethereum ist auch eine bereits sehr, sehr alte Kryptowährung. Am 27. November 2013 wurde das White Paper von Ethereum, ja, von Vitalik Buterin eben veröffentlicht, und die Finanzierung von Ethereum erfolgte anschließend dann über ein sogenanntes Initial Coin Offering, also über ein ICO, wo man eben Geld einsammelt und dann ist man an so einem Krypto-Projekt beteiligt. Und als Gegenleistung erhält man eben bei so einem ICO dann Token. Das waren eben damals die Token von Ether. Das Ether ist die Kryptowährung von Ethereum, ist aber jetzt in der Kommunikation oder auch in den Medien immer gleichbedeutend. Also ganz konkret, wenn man es ausdrückt, Ethereum ist die Blockchain, Ether, ETH ist die Kryptowährung. Aber wenn ich jetzt immer von Ethereum spreche, dann meine ich natürlich immer sowohl die Blockchain von Ethereum als auch die Kryptowährung von Ethereum. Weil diese Differenzierung zwischen Ethereum und Ether, ja, das macht ja die Kommunikation auch immer relativ komplex. Und im letzten Jahr hat Ethereum eben einen ganz, ganz großen Meilenstein umgesetzt. Und zwar am 15. September 2022 namens The Merge. The Merge war eben der Wechsel des Konsensus-Algorithmus Proof of Work, wie ihn ja auch der Bitcoin hat, also ein Arbeitsnachweis mit Hochleistungscomputern in ASIC-Minern, eben Kryptowährungen zu minen. Das ist Proof of Work. Und Ethereum hat am 15. September 2022 eben den Wechsel gemacht hier zum Konsensus-Algorithmus Proof of Stake. Also vom Arbeitsnachweis, Mining, Hochleistungscomputer zum Anteilsnachweis Proof of Stake. Also man blockt Anteile, man friert Anteile ein, um über Validatoren die Prozesse des Konsens im Netzwerk zu unterstützen und die entsprechenden Nodes. Und dafür bekommt man eben Staking Rewards. Beim Bitcoin bekommt man Block Rewards für die Mining-Dienstleistung, für den Mining-Aufwand, der sehr energieintensiv ist, sehr stromintensiv. Bei Proof of Stake hingegen bekommt man eben einen Staking Rewards dafür, dass man seine Kryptowährungen einsetzt zur Sicherung des Netzwerks, zu den Abstimmungsprozessen im Konsensalgorithmus über entsprechende Nodes und über entsprechende Validatoren. Also das mal ganz kurz zusammengefasst. Und Ethereum ist eben eine Open Source Blockchain, also eine quelloffene Blockchain, die programmierbar ist. Das heißt, auch Sie können hier dezentralisierte Anwendungen in Ihrem Netzwerk erstellen. Das machen auch Privatpersonen, das machen Unternehmen, das machen mittlerweile auch Staaten. Also ich möchte mal nur das Beispiel Österreich nennen, die Republik Österreich hat bereits im Jahr 2018, wenn ich mich richtig erinnere, eine Staatsanleihe über die Blockchain von Ethereum emittiert. Also Ethereum hat zahlreiche Anwendungen und jetzt nicht nur bei irgendwelchen Gaming-Freaks, die da irgendein Computerspiel über Ethereum lancieren, sondern immer stärker auch in dieser Tokenisierung der Welt. Ich habe ja ein Buch geschrieben auch, das vor einiger Zeit, das heißt Cryptonomics, von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt. Das heißt, immer mehr Geschäftsbereiche, Abläufe, Anwendungen, Applikationen werden eben tokenisiert. Und das ist eben etwas ganz, ganz Interessantes und da ist eben Ethereum sehr, sehr gut positioniert. Ich habe ja vorher angesprochen, beim Bitcoin kennt man, jeder Bitcoiner kennt die Geschichte des Bitcoin in- und auswendig, obwohl diese Geschichte ja eben nicht so klar ist wie bei anderen Kryptowährungen, wie bei Ethereum in Bezug auf die Validität, also die Quantifizierbarkeit bzw. die Verifizierbarkeit des Gründers. Weil das ist eben das große Geheimnis. Was ist mit dieser Wallet von Satoshi Nakamoto? Wacht die vielleicht irgendwann mal auf? Oder wer war jetzt Satoshi Nakamoto wirklich? War das irgendein Freak, der das ins Leben gerufen hat? Oder steht da das CIA dahinter? Stehen da irgendwelche Geheimdienste dahinter? Steht da ein Projektteam dahinter? Und irgendwann erfahren wir das mal. Das ist natürlich alles Spekulation. Das ist die Suche nach Satoshi Nakamoto ist ein Indizienprozess. Es gibt sehr, sehr viele Indizien, die aus meiner Sicht dafür sprechen. Und zwar in Bezug auf ein paar Personen. Da mache ich aber auch meinen eigenen Podcast dazu, dass Satoshi Nakamoto eine Person war, aus meiner Sicht, und nicht mehr lebt, gestorben ist. Und hier gibt es eben ein paar Personen, auf die das zutrifft, die eben hier nachweislich in die Entwicklung des Bitcoin involviert waren und gestorben sind. Hal Finney beispielsweise, der an einer schweren Krankheit gestorben ist. Und ein Entwickler aus Belgien, der eben Suizid begangen hat, also Selbstmord begangen hat. Und einen Monat nach seinem Selbstmord haben auch die Postings zum Bitcoin eben aufgehört. Also das sind eben auch Indizien, wie gesagt, dazu gehe ich in einem separaten Blog ein. Nur ein Punkt noch, warum glaube ich eigentlich, dass das eine Person war und nicht ein Entwicklerteam? Ich glaube, je mehr Leute man hat, desto indiskreter wird etwas eben. Und bei dieser Entwicklung, was jetzt da ist, glaube ich, dass man da immer eine Person dabei hätte, die ein großes Ego hat und eben in die Welt hinausrufen will, ich war's, ich habe den Bitcoin mit erschaffen, weil das wird sich ja einbrennen in die Geschichte, und sich das außen vor zu lassen, das glaube ich, ist nicht besonders realistisch. Jetzt gibt ja auf der anderen Seite Leute wie Craig Wright, die sagen, ich war's, ich habe den Bitcoin erfunden, ich bin der Erfinder des Bitcoins, aber da ist ja nachweislich so, oder es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass dem eben nicht so ist. Und den Beweis zu erbringen, dass jemand Satoshi Nakamoto ist, das ist ja ganz, ganz einfach. Ich muss nur einen Bitcoin von der Wallet von Satoshi Nakamoto, wie er bekannt ist, wegübertragen. Dann habe ich den Beweis, ich bin Satoshi Nakamoto. Und warum macht das ein Craig Wright nicht? Wenn er Satoshi Nakamoto wäre, kann er das ja ganz einfach machen. Also, das zu dieser Thematik, mache ich dann mal einen eigenen Podcast dazu. Wer ist Satoshi Nakamoto? Also so ein analytischen Indizienprozess Podcast. Wer könnte es sein? Welche Wahrscheinlichkeiten sprechen für wen? Und welches Szenario ist durchaus wahrscheinlich? Jetzt nochmal zurück zu Ethereum. Ich habe es ja gerade gesagt, also die historischen Schlüsselmomente von Ethereum, Bitcoin 2018, das White Paper auf Basis, 2008 natürlich, das White Paper ins Internet gestellt, als Antwort auf die damals eskalierende Finanzkrise des Jahres 2008 mit dem Höhepunkt des Niedergangs, des Kollapses von Lehman Brothers. Dann eben das Mining des Genesis-Blocks, beziehungsweise der wurde nicht gemeint, der wurde geschöpft, der erste Block. Danach begann das Mining, dann gab es mal einen Übertrag, die erste Bitcoin-Transaktion war eben eine Transaktion an Hal Finney, der eben auch mittlerweile gestorben ist, von Satoshi Nakamoto an Hal Finney. Wäre auch nicht unbedingt im Bereich des total unwahrscheinlich, dass das eine In-Sich-Transaktion war. Also, dass Hal Finney das Pseudonym Satoshi Nakamoto verwendet hat und dann die erste Transaktion vom Pseudonym an sich selbst übertragen hat. Wie gesagt, dazu mehr dann in einem eigenen Podcast. Dann diese zwei Pizzen. Alles sehr bekannt. Und bei Ethereum ist es eben so, am 27. November 2013, also 4 Jahre, sagen wir mal rund 4 Jahre nach dem Bitcoin White Paper, wurde eben das White Paper von Vitalik Buterin, so heißt er, dem Gründer eben von Ethereum, veröffentlicht. Am 1. April, kein April-Scherz allerdings, 2014, wurde dann das sogenannte gelbe Papier, Yellow Paper, von Gavin Wood verfasst. Und das ist eben eine technische Definition des Ethereum-Protokolls. Und mich erinnert das auch sehr, sehr stark an Apple. Ich habe es ja vorher schon gesagt, für mich ist Ethereum vergleichbar mit Apple. Apple produziert ja jetzt nicht nur Smartphones, Smartwatches, Tablets, PCs, sondern das Herz von Apple ist der App Store. Also dieser Store, wo Millionen von Applikationen laufen, und Apple verdient an jeder Applikation, die hier heruntergeladen wird, mit oder die auch genutzt wird. Und bei Ethereum ist es so, das Herz von Ethereum sind eben dezentrale Applikationen, also dezentralisierte Anwendungen auf der Blockchain von Ethereum. Und bei Apple ist es immer so, bei Apple, wenn man an Apple denkt, denkt man in erster Linie wahrscheinlich immer an Steve Jobs. Steve Jobs, der eben auf den Bühnen aufgetreten ist, der damals in seinem schwarzen Pullover immer die neuesten iPhones-Modelle vorgestellt hat. Also Steve Jobs war eben das Gesicht von Apple, auch natürlich vollkommen zu Recht, leider natürlich auch mittlerweile gestorben. Aber das Gehirn, der Entwickler, der die technischen Definitionen des Macintosh-Quellcodes verfasst hat, ist eben Steve Wozniak. Und vor einigen Jahren hat Steve Wozniak eben gesagt, er ist auch sehr, sehr stark von Ethereum überzeugt, genau aus diesen Gründen, die ich auch schon genannt habe. Und bei Ethereum erinnert mich das deswegen so dran. Bei Ethereum, wenn man an Ethereum denkt, denkt man natürlich immer an Vitalik Buterin, an Gavin Wood, eigentlich eher weniger. Aber dieses Jahr, dieser 1. April 2014, war ein ganz, ganz wichtiges Datum, nämlich diese technische Definition des Ethereum-Protokolls. Und mich erinnert es eben sehr, sehr stark an die technische Definition des Macintosh-Protokolls, damals bei Apple durch Steve Wozniak, das auch irgendwie bei vielen heute in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn ich meine Tochter frage, die ist 15, kennst du Steve Wozniak? Steve Jobs wird sie wahrscheinlich kennen von Apple, aber Steve Wozniak wird ihr gar nichts sagen. Deswegen auch mal mit diesen Leuten sich etwas näher befassen, meine Empfehlung. Ja, am 30. Juli 2015 startete dann Frontier. Das war eine Entwicklung, die für Miner gedacht war, eben um sich mit dem Protokoll des Minings von Ethereum vertraut zu machen. Frontier Thawing wurde dann am 7. September 2015 gestartet. Dabei wurde auch der sogenannte Gaspreis festgelegt. Also das ist der Treibstoff, Gas ist der Treibstoff von Ethereum, die Netzwerknutzungsgebühr eben von Ether und eine Schwierigkeitskonfiguration wurde damals 2015 schon eingeführt, um zukünftig eine Hardfork von Proof of Work zu Proof of Stake zu gewährleisten. Das ist auch immer nicht so bekannt. Also manchmal, wenn ich manche Berichte lese, dann denkt man auch immer, ja, denen ist jetzt irgendwann mal eingefallen, sie machen jetzt den Wechsel auf Proof of Stake, um sich vom Bitcoin irgendwie zu differenzieren oder so. Nein, das war schon sehr frühzeitig geplant. Wie gesagt, 2013 White Paper, 2015 Frontier Thawing, wo eben dieser Hardfork schon mit geplant war. Und das war auch ein ganz, ganz entscheidender Meilenstein. Dann gab es weitere Meilensteine und auch negative Ereignisse. Der 20. Juli 2016 beispielsweise, da kam es zu einem Fork der Blockchain von Ethereum. Und zwar 85% stimmten für einen Softfork. Das ist eigentlich die Brechung einer Regel einer Blockchain, dass man eben getätigte Transaktionen nicht mehr rückgängig macht. Das kann man auch nicht, aber man hat eben einen Fork gemacht und dadurch sind zwei Kryptowährungen entstanden. Es ist dann also ein Hardfork daraus entstanden, nämlich Ethereum Classic. Ethereum Classic ist die alte Blockchain von Ethereum und eigentlich die Ursprungsblockchain. Und dann eben die neue Ethereum. Das hat man deswegen gemacht, weil eben ein Hackerangriff auf Ethereum durchgeführt wurde und es zu falschen Abstimmungen kam. Und das ist eigentlich ein Ereignis, wo eine Blockchain auch kollabieren kann. Also das ist ein brutaler Stresstest. Und aus der heutigen Sicht bewerte ich diesen Vorgang eben als sehr, sehr positiv, dass eben auch Ethereum diesen Proof belegt hat, dass man sowas eben auch überleben kann. Also derartige DDoS-Attacken und weitere Attacken, die eben diesen Hardfork dann ausgelöst haben. Also, wenn man heute Ethereum betrachtet, da muss man auch mal daran erinnern, dieses Ethereum, das wir heute nutzen, ist eigentlich gar nicht das Original Ethereum. Das ist Ethereum Classic. Ethereum Classic hat aber heute keine Bedeutung. Genauso wenig wie Ethereum POW. Ethereum POW ist dann im letzten Jahr entstanden, dass eben einige Miner sich entschieden haben, sie möchten den Wechsel auf Proof of Stake nicht mitmachen, sondern weiterhin Ethereum auf Basis von Proof of Work minen. Und somit ist ein weiterer Hardfork entstanden. Also eine Spaltung der Blockchain, die nicht abwärtskompatibel ist, dann entstehen zwei Kryptowährungen, einmal Ethereum Proof of Work und einmal die Ethereum, die gängigen Ethereum sind, also die Ethereum, wie wir sie auch handeln. Die anderen beiden, Ethereum Classic, haben jetzt keine weitere Bedeutung. Es wurden in weiterer Folge, ich möchte jetzt da nicht auf alle technischen Details eingehen, die lassen sich aber alle nachlesen. Sehr, sehr viele Weiterentwicklungen gemacht. Die hatten dann immer sehr, sehr interessante Namen, wie Byzantinum beispielsweise oder Konstantinopel oder Istanbul. Also das waren alles Weiterentwicklungen, Softforks von Ethereum und Das weitere Update oder die weiteren Meilensteine waren dann am 5. August 2021 dieses Berlin-Upgrade. Und am 15. April war das Berlin-Upgrade, also 15. April 2021 und am 5. August 2021 dann das Londoner Upgrade, dass eben auch dann die Umstellung geschaffen wurde auf späterer Folge auf Proof of Stake, auch diese Burn-Funktionen mit eingebaut wurden, dass also Ethereum mit jeder Transaktion zu einem gewissen Anteil verbrannt werden und somit natürlich auch ein Inflationsschutzeffekt entsteht. Das ist auch ein großer Unterschied eben zwischen Bitcoin und Ethereum. Bitcoin bekanntermaßen Hard Cap, also in der Market, in der Anzahl der Bitcoin 21 Millionen Stück maximal. Ethereum keinen Maximal Supply, also keine Obergrenze grundlegend, aber eben diese Burn-Funktion, die eben eine inflationäre oder einen Inflationsschutz gewährleistet und teilweise ist eben die Inflationsrate von Ethereum dadurch auch unter die Inflationsrate des Bitcoin gefallen. Man muss das sich mal anschauen, wie sich dann nächstes Jahr nach dem Bitcoin Halving weiterentwickelt und vor allem in Bezug auf die Gasgebühren von Ethereum, die derzeit im Kryptowinter eben sehr niedrig sind. Es werden aber eben auch wieder Zeiten kommen, wo die höher sind, steigen, wenn die Anwendungen auch zunehmen, die Nachfrage nach Kryptowährungen, und dann werden auch wieder weit mehr Ethereum verbrannt. Und das führt natürlich dann auch wieder zur Deflation in diesem Kontext und eben zu Inflationsschutzeffekten. Ja, dann der letzte große Meilenstein, habe ich ja schon gesagt, am 15. September 2022 kam es zum Zusammenschluss dieser Beacon Chain, die eben parallel über einige Zeit zur Ethereum Core Chain gelaufen ist, um eben dieses Proof of Stake Konsensalgorithmus zu testen. 15. September 2022, der Zusammenschluss, The Merge, ab Block 1553783. Und dadurch wurde eben der Wechsel gemacht von Proof of Work zu Proof of Stake. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, worum eben nach meiner Einschätzung eben Ethereum auch in der Zukunft ein ganz, ganz großes Anwendungspotenzial hat als Krypto-App und als Weltcomputer. Also ich betrachte Ethereum eben nach dem Bitcoin oder ich würde es fast sagen neben dem Bitcoin als ganz, ganz wichtige Kryptowährung, in die man weiter diversifizieren sollte. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich weiß, jeder Bitcoin-Purist oder ich lese ja immer von diesen Bitcoin-Maximalisten auch, die sagen, Ethereum ist ein Scam-Coin, also ist ein Scam oder ist ein Shitcoin. Das kann man eben so pauschal nicht sagen. Also jeder, wir haben ja Meinungsfreiheit. Jeder darf ja sagen, was er will, solange es sich im rechtlichen Rahmen bewegt. Und natürlich kann man das sagen, aber die Fakten sprechen doch andere. Wenn ein Staat wie Österreich eine Anleihe über Ethereum abwickelt, dann werden diese ja nicht über ein Scam-System abwickeln. Also wir haben sehr, sehr viele Indizien mittlerweile oder auch reale Entwicklungen im Bereich der Tokenisierung, die eben eher dafür sprechen, dass mit Ethereum eine sehr, sehr wichtige Blockchain im Bereich dieses Krypto-Ökosystems heranwächst und eben kein Scamcoin oder Shitcoin. Und darauf baut auch jetzt eben eine aktuelle Studie auf aus dem Haus Standard Chartered Bank. Die Standard Chartered Bank ist jetzt bei uns nicht besonders bekannt. Die wurde 1969 in London gegründet, ist allerdings ein börsennotiertes und vor allem eine systemrelevante Bank. Also sie gehört weltweit zu den systemrelevanten Banken, ist global aktiv und hat einen ganz, ganz starken Fokus auch auf Ländern, auf stark zukunftsfähigen Ländern in Afrika und in Asien. Und auch heute schon werden eben die Hauptumsätze der Standard Chartered Bank eben in Hongkonger Wirtschaft, in Südkorea, in Indien und in weiteren Teilen Asiens. Und aktuell hat eben die Standard Chartered Bank eine hochinteressante Studie zu Ethereum veröffentlicht mit bemerkenswerten Kursprognosen. Wenn Sie Kursprognosen lesen im Internet, in Social Medien, da gibt es ja immer alle möglichen Ausreißer auch. Also alles fällt auf Null und es geht alles pleite bis zu Bitcoin 1 Million. Ansonsten schneide ich mir mein Geschlechtsteil ab, also wie es John McAfee damals gesagt hat. Also da bitte auch nicht immer Angst machen lassen oder in totale Gier verfallen. Ich bekomme immer wieder Zuschriften, Herr Miller, ich habe im Internet gelesen, Ethereum fällt jetzt auf 50 Dollar. Hat da irgendwo jemand geschrieben. Ja, es ist natürlich eine Meinung, aber ich bin sicher, da findet man jemand anders, der schreibt, Ethereum steigt auf 10.000 Dollar oder was auch immer. Also man muss es eben unterfüttern mit der Analytik. Und die Analytik befasst sich bei mir in meinen Konzepten eben mit drei Bereichen. Der erste Bereich ist natürlich die Technologie, weil das sind ja technologische Innovationen. Also welche technologischen Innovationen sind jetzt hier eben vorhanden und dann in späterer Folge oder in weiterer Folge, wie sind die Adaptionen? Also Technologie, Adaptionen, welche Adaptionen gibt es? Also was passiert denn mit Ethereum? Interessiert es niemand, interessiert es nur Zocker oder kommt es immer mehr in der Realwirtschaft an und in der Finanzwirtschaft? Und da muss man sagen, kommt natürlich Ethereum in der Realwirtschaft noch weit stärker an, bereits wie der Bitcoin. Der Bitcoin kommt stärker derzeit an in der Finanzwirtschaft als Store of Value, als Wertaufbewahrungsmedium, als vermutlich erste Kryptowährung, auf die dann Spot-ETFs der Finanzwirtschaft aufgelegt werden. Aber in späterer Folge werden auch ETFs auf Ethereum aufgelegt werden. Nur in der Realwirtschaft oder auch bei Staaten wie Republik Österreich oder öffentliche Blockchains, also Unternehmen, die öffentliche Blockchains nutzen, die Tokenisierung betreiben, da hat Ethereum einen ganz, ganz starken Einfluss. Und der dritte Punkt, Technologie, Adaptionen, ist natürlich Regulatorik, also die Regulierung. Was passiert denn da? Ja, und da gibt es eben auch Fortschritte. Klar, es gibt die Meinung mancher Personen aus der SEC, also der US-amerikanischen Wertpapierbehörde, die sagen, Ethereum ist ein illegales Wertpapier, wobei das die Rohstoffkommission in den USA auch nicht so einstuft. Aber wenn ich dann immer lese, da werden illegale Wertpapiere empfohlen auf irgendeinen YouTube-Kanälen oder so, das ist ja ein totaler Nonsens, weil wenn jetzt ein Deutschsprachiger im deutschsprachigen Raum etwas zu Ethereum sagt, ja, da gilt ja kein amerikanisches Recht. Und bei uns ist es ganz klar, dass Ethereum keine illegale Blockchain oder ein illegales Wertpapier ist. Und es gibt ja mittlerweile zahlreiche Urteile oder mehrere Urteile, unter anderem das XRP-Urteil für Ripple Labs, die auch sagen, Ripple Labs, also beziehungsweise Ripple, also die Kryptowährung XRP, ist kein illegales Wertpapier. Und wenn Ripple kein illegales Wertpapier ist, ja, dann ist Ethereum mit Sicherheit kein illegales Wertpapier. Also das muss man natürlich auch betrachten. Also hier ist es ganz wichtig, Technologie, Adaptionen, Anwendungen, Regulatorik und da sind eben starke Fortschritte zu beobachten. Und genau darauf baut jetzt diese Studie der Standard Chartered Bank auf. Ich habe mir die mal durchgelesen, wirklich sehr, sehr interessant und ich möchte Ihnen hier jetzt nur die Quintessenz vortragen. Also die Analysten sagen eben hier, dass Ether, also Ethereum, das Potenzial hat, bis Ende des Jahres 2026, also in 2 Jahren, einen Kurs von 8.000 US-Dollar zu erreichen. Ist natürlich auch schon eine ordentliche Kursprognose, also Verfünffachung rund. Und das ist jetzt nur das Anfangsniveau, sagen die auch, weil sie eben davon ausgehen oder eben sehen, bewerten, analysieren, dass Ethereum derzeit bereits immer häufiger in Blockchain-basierten Verträgen, also in sogenannten Smart Contracts, den intelligenten Verträgen, sowie im Gaming-Sektor und in der Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte und im Finanzdienstleistungsbereich eingesetzt wird. Und deswegen gehen sie von einem langfristigen Kurs aus, also von einer langfristigen Kursspanne, zwischen 26.000 und 35.000 US-Dollar. Also, ich möchte jetzt nochmal betonen, ich gebe ja nie Kursprognosen ab, weil für mich ist das ein Raten mit Zahlen. Aber ich schaue mir natürlich an, was sagen andere. Und da schaue ich mir jetzt nicht an, was sagt irgendein anonymer YouTuber, ob das jetzt auf 50 fällt oder auf 100.000 steigt. Aber wenn jetzt natürlich so eine Studie, eine analytische Studie von der Standard Chartered Bank kommt, also einer systemrelevanten Bank, dann ist es für mich natürlich weit betrachtenswerter, als jetzt, wenn es das irgendein YouTuber hinausposaunt. Deswegen also Kursziel Ende 2026, 8.000 Dollar bei Ethereum, sagt die Standard Chartered Bank, langfristig 26.000 bis 35.000 US-Dollar sind aus meiner Sicht eben interessante Einschätzungen, aber das sind jetzt keine Handlungsalternativen, das möchte ich auch dazu sagen, beziehungsweise keine Handlungssignale, so muss es heißen. Also nicht, dass Sie jetzt hingehen und sagen, ah super, Markus Miller hat gesagt, Ethereum bis Ende 2026 8000 Dollar. Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, ich finde Ethereum super. Ich, aus analytischer Sicht glaube ich, dass Ethereum großes Anwendungs- und Umsetzungspotenzial hat und das wird logischerweise dann auch großes Kurspotenzial mit sich bringen. Aber ich treffe jetzt keine Kursvorhersagen, auf welchen Kurs Ethereum steigen könnte. Aber deswegen in so eine Bewertung können Sie natürlich auch diese Ansichten der Standard Chartered Bank mit einfließen lassen. Ja, das von meiner Seite aus heute mal wieder zu einem, ja, zu einem Marktthema bzw. zum technologischen Thema, zu einem Anwendungsthema. Macht mir immer viel, viel mehr Spaß als jetzt zu regulatorischen Themen wie in der vergangenen Woche. Und natürlich ist derzeit vieles überlagert von makroökonomischen und geopolitischen Themen. Die Makroökonomie folgt natürlich auch der Geopolitik, aber bei der Geopolitik muss man jetzt einfach auch mal abwarten, was passiert. Aber auch davon bitte keine Handelssignale ableiten. Also bricht jetzt alles zusammen, weil da unten irgendwie, also was heißt da unten, also in Israel jetzt das totale Chaos ausbricht oder so weiter. Ich fühle mich am besten wohl, und das gilt für alle Zeiten, wenn ich breit diversifiziert bin. Ich weiß ja auch nicht, was kommt. Und ich kann ja nicht vorhersagen, was da weiter passiert. Wenn schon die drei Geheimdienste Israels und deren Top-Analytiker eben das nicht gesehen haben, wie sollen wir das denn dann bewerten können? Deswegen eine breite Diversifikation, nicht nur im Segment der Kryptowährungen, lässt mich da eben am ruhigsten schlafen und eben auch, ja, stets objektiv mit Ruhe an die Sache heranzugehen, frei von Angst, aber genauso frei von Gier. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte Ihnen heute ein paar Anregungen zu Ethereum, zu aus meiner Sicht Krypto-Apple und dem Weltcomputer mitgeben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin alles Gute und viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.